Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Ja, unser Thema für heute lautet: Mit Gott unterwegs sein, sich von Gott bewegen lassen. Genau. Und es sind bewegte Zeiten und dann viele Ranger unter uns, und bei denen heißt es auch des Öfteren mal: Lass uns mal zu einem Hike aufbrechen. Und für alle die, die Ranger-Sprache nicht kennen, das ist auch eine Tour, eine Wanderung, die man zusammen unternimmt. Und daher mal schauen, ob dieses Outdoor-Evangelium, wo es um Bewegung geht, ein alter Hut für euch ist oder doch noch das ein oder andere Neues, Spannende zu bieten hat. Blitz 2, Bewegung ist jede Aktivität des Körpers, die mit Energieverbrauch verbunden ist und zu einer Veränderung der Position oder Haltung unseres Körpers führt. Und wir können uns ganz unterschiedlich bewegen. Wir können auf Zehenspitzen laufen, wir können rennen, meine Kinder können Rad schlagen und Purzelbaum machen. Und es gibt so viele Arten, wie gesagt, auch wie sich unsere Seele innerlich bewegen kann. Und wenn wir da von A nach B kommen wollen, müssen wir uns genauso aufraffen, als wenn ich jetzt euch vorschlagen würde, wir gehen einmal zusammen um Althengstedt. Und um innerlich in Bewegung zu kommen, reicht es nicht, sich nur etwas vorzunehmen, nur etwas Gutes zu hören oder anzuschauen, vielleicht einen Clip im Internet, ihn zu liken, ihn zu teilen und darüber zu reden. Dadurch entsteht noch nicht viel Bewegung. Erst dadurch, dass ich mich tatsächlich selbst bewegen lasse, selbst in Bewegung komme, kann auch etwas Gutes daraus entstehen. Und selbst Jesus, wenn er heilte, fragte er die Menschen oft ganz konkret: Was soll ich dir tun? In welche Richtung soll dich meine Kraft bewegen? Wie soll die Bewegung aussehen? Und Jesus erzählt uns in der Bergpredigt das bekannte Gleichnis von den zwei Männern, die ihr Haus bauen. Der eine auf Sand, der andere, der sein Haus auf den Felsen baut. Und oberflächlich betrachtet ist es uns schnell klar, wer von den beiden schlau handelt und sich in der richtigen Weise bewegt, auf den richtigen Untergrund sein Haus baut und den richtigen Untergrund wählt. Doch wie sieht es in unserem Leben ganz konkret aus? Handeln wir da auch klug? Lassen wir uns dazu bewegen, auf den richtigen Boden unsere Fundamente zu bauen? Wofür stehen wir? Wofür steht jeder Einzel von uns persönlich, wir als Gemeinde, aber auch wir als Land? Sind mir die christlichen Werte noch wichtig oder habe ich innerlich schon kapituliert und aufgegeben? Und ich habe die Tage ein Zitat von einem Journalist gefunden, der eine Zuschrift erhalten hat, und der Leser schrieb ihm: Ich sehe es an mir selbst, mein Geld wird knapper, die Probleme nehmen zu und ich habe keine Kraft mehr, mich politisch zu empören. Und das ehrliche Statement des Journalisten war: Diese Zeilen haben mich mehr aufgewühlt als so mancher Skandal. Was, wenn genau das Ziel ist, uns kraftlos und mürbe zu machen? Und es geht heute nicht um Politik, aber die Auswirkungen dieser Kräfte, die an unserem Land, die an unserer Gesellschaft, unseren Familien, an unserer Ordnung zerren, gehen auch an uns nicht spurlos vorbei. Gerade als Christen sind wir immer wieder herausgefordert, im Kleinen wie im Großen einen Standpunkt zu beziehen, einen Stand einzunehmen, der nicht unbedingt mit dem der breiten Masse übereinstimmt. Und welche Antworten haben wir als Christen auf so Umstände, wie sie gerade halt da sind? Um einen Stand einzunehmen, muss ich zwangsweise auf meine Füße schauen. Ja, schauen, worauf stehe ich denn? Wie viel Sand ist da? Wie viel Stein? Wie viel solides Gotteswort ist schon oder ist noch unter meinen Füßen vorhanden? Und das Zweite ist der Punkt aus dem Leserbrief: Wie müde bin ich geworden? Wie sehr schlaucht mich der Kampf, der immer heftiger stattfindet? Wenn wir eben geschaut haben, wo wir stehen, könnten wir jetzt schauen: Was ist meine Kraft? Woher kommt meine Kraft? Baue ich meine Kraft und Stärke auf meine eigene Substanz auf, oder gibt es jemanden, der mir vorausgeht, dessen Stimme ich kenne und höre, der mir den Weg zeigt und dessen Kraft ich mich verlasse? Mal müde zu werden ist kein Ding, aber wenn die Umstände uns wie betäubt zurücklassen, werden wir angreifbar und fangen an zu wackeln, weil wir den Blick auf unseren Untergrund verloren haben. Doch die Zeit, die wir gerade durchmachen, hat auch ihr Gutes. Ohne Herausforderung bleibt das, was wir in der Bibel lesen und von Jesus lernen, nur ein theoretisches Konstrukt. Die Worte haben zwar Kraft, aber die Kraft kann sich nicht entfalten, weil wir nicht dazu kommen, sie anzuwenden und dass es wirklich halt relevant in unserem Leben wird. Erst wenn ich merke, hey, es kommen Situationen, wo ich Gottes Wort wirklich brauche, wo es wirklich darauf ankommt, dass ich mich darauf verlasse, dann muss ich plötzlich Farbe bekennen, denn es geht darum, dass dann etwas ganz Praktisches für mich oder in meinem Umfeld passiert, auf das das Wort Gottes dann Einfluss nehmen kann. Und ohne diese Gedanken, und was auch noch heilsam daran ist, so geformt zu werden, es kann darauf hinauslaufen, dass ich Dinge dann nicht mehr nur tue, um ein guter Christ zu sein. Dass meine Motivation nicht mehr ist, oh, ich muss noch dies oder jedes tun, um errettet zu werden. Errettung ist ein ganz konkretes und zentrales Thema. Aber heute nur so viel dazu. Unsere Rettung ist ein Geschenk, zu dem wir aber auch gar nichts beitragen können. Da es allein Jesus ist, der unsere Rettung durch sein einmaliges Opfer am Kreuz für uns erwirkt hat. Und frei von diesem Gedanken an Leistung, ohne den Druck, noch irgendetwas tun zu müssen oder irgendwas beisteuern zu können, um mich frei zu kaufen, kann ich doch eigentlich endlich anfangen, mich voll und ganz darauf zu korrigieren, Jesus nachzufolgen, oder? Als Motivation sollte dafür doch genügen, dass ich unendlich dankbar für meine Errettung bin. Und es wirklich einen unsichtbaren und messbaren Unterschied macht, ob ich aus mir herauslaufe und auf meine Weisheit und Kraft vertraue oder ob ich in Jesu Fußspuren auf diesem schmalen Pfad unterwegs bin, dem Heiligen Geist vertraue, der mir vorausgeht und ich lebendiges Wasser in mir habe, von dem ich und von dem mein Umfeld trinken kann. Auch dann werden wir müde, wenn der Tag lang und anstrengend war. Aber ausbrennen sollten wir dann nicht so schnell, da uns der Heilige Geist nicht überfordert in seinem Tempo und wir immer im Herrn neue Kraft schöpfen können, so wie Jesus das auch getan hat. Ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, vermutlich hören dann auch die Grabenkämpfe auf, hören dann dieses Gerangel miteinander auf, das Aufeinanderschauen, weil wir verstehen, dass wir unsere Kräfte füreinander und in die gleiche Richtung einsetzen sollten. Jede Schwächung und jedes Kleinmachen meines Bruders oder meiner Schwester, die neben mir steht, ist eine Schwächung des ganzen Leibes, ist eine Schwächung von mir selbst im Endeffekt. Und als dritten Punkt noch der Gedanke, wie sehr lasse ich mich aktuell in meinem Leben von Jesus bewegen? Wie voll bin ich vielleicht mit Ablenkungen, Dingen, mit denen ich mein Herz vollstopfe, sodass ich entweder zu beschäftigt bin, sein Anklopfen zu hören oder schon so abgestumpft bin, dass ich meine, keine echte Wahl mehr treffen zu müssen, worauf ich mein Haus baue. Die Frage, die uns beschäftigen sollte, lautet, kann ich es mir echt leisten, weiter bockig zu reagieren, ganz nach dem Motto, ja und? Fragezeichen. Dann gehöre ich halt nicht zu der klugen Seite, zu denen, die auf Fels gebaut haben. Merkt ihr, wenn ihr auf die Dinge schaut, die in der Welt vor sich gehen, dass es nicht nur um die vordergründigen Ereignisse geht, sondern dass etwas viel Größeres in Gang gekommen ist. Können wir darin vielleicht sogar einen Reifeprozess sehen, der uns näher zu Christus zieht, wenn wir auf seine Stimme hören und seinem Ruf folgen? So kann auch eben ein Stein, der auf dem Weg liegt, an dem wir uns stoßen und der uns Aua schreien lässt, weil es im ersten Moment wehtut, durchaus heilsam für uns sein. Und Jesu Erklärung, für wen der kluge Mann aus dem Gleichnis steht, der sein Haus auf den Felsen baut, ist relativ einfach und simpel. Jeder, wer meine Rede hört und sie tut, der gleicht diesem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute und dessen Haus dann auch stehen bleibt, wenn es ungemütlich wird und die Stürme kommen. Hören und tun ist also der Schlüssel dazu. Und Christsein macht im Grunde auch nur Sinn, wenn ich es ehrlich meine und ich so sehr auf dem Weg mit Jesus bin, dass ich auch die Verheißungen erlebe, die uns in der Bibel versprochen sind. Es ist gut und heilsam, wenn ich an diesen Punkt komme, dass ich begreife, dass ich eigentlich all in gehen sollte, damit das ständige Auf und Ab, das Rein und Raus in meinem Leben, das Mühen und vielleicht auch diesen Platz, den wir manchmal uns selbst zuschreiben als Zuschauer oder als Zaungast, eben ein Ende hat. Jesus lehrt uns, dass seine Worte manchen Menschen völlig unsinnig erscheinen und in anderen gar ein Ärgernis sind. Für die aber, die darauf hören, danach handeln wollen, ist sein Evangelium und besonders die Botschaft vom Kreuz der Inbegriff von Gottes Kraft und Liebe. Daher spricht er uns heute Morgen ganz konkret an: Darf ich dein Herz berühren? Darf dieser Gott, der aus reiner, selbstloser Liebe sein Wertvollstes für uns gegeben hat, damit wir leben können, darf dieser liebende Gott uns auf dem rechten Weg führen und unseren Kurs bestimmen? Und bin ich bereit, mich nach seinem Willen zu bewegen? Und diese Frage geht auch an uns, die wir schon vielleicht lange Christ sind, schon lange mit Gott unterwegs sind. Wie ist es um dein Herz bestellt? Bist du müde geworden, mein Kind? Gibt es Träume, die zerbrochen sind und Verletzungen, die du mit dir rumträgst, die nie richtig heil geworden sind und vielleicht auch noch nicht vergeben wurden? Wann hast du dir das letzte Mal so richtig Zeit für mich genommen und warst so richtig intim mit mir? Nur wir beide. Ich würde so gerne mein Feuer wieder neu in dir entfachen und meine heilige, innige Liebe in dein Herz hineingeben. Gottes Wort ist mitfühlend, das ist kraftvoll, es ist feurig, so wie Jesus uns das vorgelebt hat. Jesus als Mensch hatte auch die freie Wahl und hat sich dazu entschieden, sich ganz in den Willen Gottes hineinzugeben. Und ja, es hat ihn etwas gekostet, es hat ihn alles gekostet, aber der Sieg war groß. Seine Hingabe ist die Grundlage dafür, dass wir Leben haben, leben können, dass wir eine Zukunft haben. Und nicht nur irgendeine Zukunft, sondern eine Zukunft in Gemeinschaft mit ihm. Und bei der Betrachtung, wo jeder in der Beziehung mit Jesus steht, schaue er bitte auf sein eigenes Leben, auf sein eigenes Herz. Dort findet nämlich die Begegnung mit dem Heiligen Geist statt. Dort ist der Tempel, dort ist der Ort, wo wir anbeten sollen, nicht im Herzen unseres Nachbarn. Richte den Fokus auf dich und nicht auf das, was dein Nachbar noch zu erledigen hat. Der Heilige Geist ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Baustein auf dem Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Er ist der Schlüssel, dass wir so in die Nachfolge kommen, dass unser ganzes Leben hingegeben ist. Du musst das nicht. Du hast wie immer die freie Wahl. Aber ohne ein uneingeschränktes Ja, dass Gott dich so bewegen darf und du dich so von ihm führen lässt, wirst du vieles eigener Kraft tun und laufen müssen. Der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, wird oft auch als Wind Gottes bezeichnet. Das passt sehr gut. Wind bringt uns Frische, Wind bringt uns Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Jeder von uns hat schon mal ein Feuer hineingepustet, eine Glut, die fast am Erlöschen war, und hat sich gefreut, wenn dann der Wind das Feuer wieder neu entfacht hat und die Glut plötzlich wieder zu einer Flamme geworden ist. Wind ist immer in Bewegung, mal langsam, mal rasend schnell, aber nie im Stillstand. Wind kann man nicht anfassen und nicht sehen, aber man sieht seine Auswirkungen im Rascheln der Blätter, wenn Grashalme vom Wind bewegt werden oder die Wasseroberfläche eines Sees oder Meeres sich bewegt. Wind ist der Inbegriff von Bewegung selbst. Wind lässt den Adler emporsteigen, lässt ihn mühelos gleiten. Mit dem Wind Gottes gelingt das auch uns. Wind können wir hören, wir können ihn auf unserer Haut spüren, wenn er darüber streicht, und wir können ihn sogar riechen, zum Beispiel an der Küste, wenn die Luft salzig schmeckt, oder im Frühsommer wie jetzt, wenn Gras gemäht ist, das Heu auf der Wiese liegt oder der Holunder blüht und wir den Duft zugetragen bekommen. Das Bewegtwerden vom Wind Gottes ist so besonders. In seinem Bewegtwerden geht es richtig kraftvoll nach vorne. Aber Gott schenkt uns in diesem Wegsein auch Ruhezeiten. Aber mit ihm in uns sind selbst diese Ruhezeiten so voll Liebe, so erfüllt, weil Zeiten in seiner Gegenwart, Zeiten mit ihm zusammen einfach Glückseligkeit pur sind. Und für mich ist persönlich ist dieses Ja-Sagen zum Heiligen Geist und sich seiner Führung anzuvertrauen auch ein Gradmesser, wie strubbelig und wie eigensinnig ich noch bin. So als wenn ich ein Haus bauen mag und Gott mir einen Architekten schickt, zur Seite stellt und die Frage dann lautet, meine ich da auch an der einen oder anderen Stelle es besser zu wissen, statt die Tipps vom Profi anzunehmen und es so zu machen, dass es mit seiner Hilfe für mich das beste Ergebnis wird und das beste Ergebnis rauskommt. Wie läuft nun Gottes Führung ab? Wie sieht das praktisch für mich aus? Gott hat sich ein Volk unter den Menschen ausgesucht, mit dem er zeigen wollte, wie es geht. Nur leider waren die Menschen in diesem Volk ähnlich wie wir. Sie haben erstmal auch kein Fettnäpfchen ausgelassen und Gott hatte es mit ihnen sicher nicht so einfach. Aber umso besser für uns, dass wir auch an ihren Entscheidungen und Fehlern für unser Leben lernen dürfen. Und der Ausgangspunkt ist folgender. Wir schreiben das 13. Jahrhundert vor Christus. Ägypten ist eine Weltmacht und auch kulturell will der Pharao, der damals geherrscht hat, der Ramses II., Zeichen setzen. Und wie Domenico letzte Woche schon erzählt hat, ließen die Ägypter zu der Zeit wirklich viele prunkvolle Städte und Tempel errichten. Allerdings legten sie nicht selber Hand dafür an, sondern sie unterhielten ein riesiges Heer an Fronarbeitern und Kriegsgefangenen, zu denen auch das Volk Israel gehörte. Ursprünglich kam mal Jakob mit seinem Stamm wegen einer Hungersnot nach Ägypten und sie trafen auf Josef, seinen Sohn, den seine Brüder vor vielen Jahren aus Boshaftigkeit an eine Karawane verkauft hatten und ihn eigentlich auch sogar töten wollten. Und Josef war so ein Mann, der allen Widrigkeiten zum Trotz auf Gottes Führung vertraute und so zum mächtigsten Mann in Ägypten befördert und aufgestiegen ist. Und einige Zeit später jedoch, als neuer Pharao herrschte, waren die guten Taten von Josef vergessen und der Pharao sah nur noch, wie stark die Israeliten sich vermehrten und nahm das als ernste Bedrohung für die eigene Bevölkerung wahr. Dann fasste er den Schluss, das ganze Volk Israel zu unterdrücken und zu versklaven. Und ganz unten angekommen, mussten sie als Zwangsarbeiter seine Städte bauen und schwere Arbeiten für den Pharao verrichten. In 2. Mose 12, 40 ist insgesamt von 430 Jahren die Rede, die die Israeliten in Ägypten und im Land Kanaan verbrachten. Für das Volk Israel war diese Zeit der Sklaverei natürlich auch eine Last, aber auch eine Prüfungszeit, in der die Umstände enger wurden. Aber auch zu dieser Zeit gab es Menschen im Volk, die zu Gott beteten und zu ihm schrien, er möge sie aus der Sklaverei befreien, er möge ihre Ketten lösen und sie aus Ägypten herausführen. Die nächste Folie. Der erste Schlüssel in Zeiten wie diesen und als Tipp, als Ratschlag für uns lautet daher Gebet. Gebet schließt die Türen auf und bereitet den Boden für das Eingreifen und das Wirken Gottes. Bis auf dieses Gebet der Leute damals folgte, war die Berufung Mose, den Gott ja schon als Kind vorbereitet hatte auf diese Aufgabe, die vor ihm lag. Dann die Auseinandersetzung von Mose mit dem Pharao, verbunden mit dem Schrei, lass mein Volk ziehen. Dann die 10 Plagen, die über den Pharao und sein Volk gekommen sind, bis er sie endlich ziehen lässt. Manchmal sind auch wir, wie die Israeliten damals, in widrige Umstände verstrickt, haben ihr fremdes Land betreten und uns quasi gefangen nehmen und versklaven lassen. Daher die Frage an uns, gibt es Dinge, die dich hier nicht loslassen wollen, dann starte mit Gebet. Und wenn der Herr kommt und den Starken schlägt, also diesen Pharao, der die Macht über das fremde Land hat, dann muss es schnell gehen. Dann darf ich nicht zurückschauen wollen, sondern muss nach vorne blicken. Als der Ruf an die Israeliten erging, mussten sie packen und los. Und der Weg führte sie direkt durch das Rote Meer, mitten hindurch. Doch waren sie damit endgültig frei? Nein. Wut stieg im Herzen des Pharaos auf und er jagte ihnen mit seinen Streitwagen nach. Und genauso wie damals auch gefällt es den Kräften, die dich über längere Zeit gebunden und dir Ketten angelegt haben, gar nicht, dass du gehen magst und niemand mehr da ist, der jetzt die Sklavenarbeit verrichten kann. Doch Gott hält deine Hand über dich und schließt die Zeit in der Gefangenschaft ab. Er verschließt den Weg für diese bösen Kräfte aus Ägypten und alle Streitwagen müssen in den Fluten umkommen. Heraus aus dem Alten, ja, aber noch nicht ganz im verheißenen Land. Kann es sein, dass wir beim Übergang, wenn wir erstmal nur Wüste um uns herum sehen, manchmal die Orientierung verlieren und irgendwie auch zu zweifeln anfangen? Herr, wo hast du mich da hingeführt? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich sehe doch weit und breit nur Sand. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Gerne würde ich mir Gerne würde ich uns in der Situation zurufen, sei geduldig, vertraue auf den Herrn. Schau, wie er uns vorausgeht. Er weiß, was er tut und hat alles unter seiner Kontrolle. Denn meist liegt eben auch ein kleines Stück Weg zwischen dem alten Land, aus dem uns der Herr herausgeführt hat, und dem neuen, diesem verheißenen Land, in das er uns führen mag. Es geht doch auch ganz praktisch nicht, dass eins neben dem anderen liegt. Es muss eine gewisse Distanz dazwischen liegen und Abstand, um Abstand haben zu können zu dem Alten. Und der direkte Weg von Ägypten durch die Wüste hin zum Ziel, hin zum Jordan, hin zum verheißenen Land, dafür hätten die Israeliten damals nur wenige Wochen Fußmarsch benötigt und eben ein Herz, das auf den Herrn vertraut und auf ihn gerichtet ist. Weil sie das Ziel aber nicht sahen und weil auch wir Gottes Ziel manchmal nicht erkennen können, kommen uns in solchen Momenten Zweifel. Und dann startet bei manchen von uns das Kopfkino. Was ist, wenn Gott, mich nicht errettet hat, mich nicht geheilt hat, mich sonst irgendwas nicht für mich da ist? Was ist, wenn ich, falsch gehört habe oder die falsche Entscheidung getroffen habe? Warum schickt er mich überhaupt in die Wüste? Gerade war ich noch so voller Hoffnung, aus dem Alten raus zu sein, und dann das. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wenn wir diesen Zweifel Nahrung geben und uns unseren Sorgen hingeben, geht auch oft unser Glaube in der eigentlich recht kurzen Wüstezeit verloren. Wenn man die Karte einblendest, können wir sehen, wo die Bewegung lang gegangen ist. Es startete oben in Ägypten hin zum Berg Sinai, und alles hat sich auf dieser Halbinsel Sinai abgespielt, die zwischen Ägypten und dann den anderen Ländern auf der Seite ist. Was uns in solch einer Situation verständlicherweise fehlt, ist der Weitblick. Auch mit Adleraugen hätten die Israeliten diese Wüste nicht durchblicken können, um zu sehen, was sie auf der anderen Seite erwartet. Wie nah dieses verheißene Land, wie nah das Gute doch war, in das sie Gott hineinführen wollte. Aber sie hätten vertrauen können. Wir können Vertrauen lernen. Vertrauen in den, der in Verantwortung ist. In einen Gott, der sie auch dort in der Wüste immer versorgt hat. Und dem Geist Gottes Vertrauen lernen. Auch der auch dort schon die Führung und Leitung übernommen hatte und als Feuersäule in der Nacht und als Rauchsäule am Tag ihnen den Weg gezeigt hat. Vertrauen können wir auch üben, wenn wir unser verheißenes Land noch nicht sehen. Um richtig vertrauen zu können, müssen wir die Person, der ich vertrauen mag, kennen. Es braucht etwas, worauf ich mein Vertrauen konkret bauen kann. Kannten die Israeliten nach 400 Jahren in Ägypten ihren Gott noch gut genug? Waren ihre Herzen noch mit ihm verbunden und ihre Augen auf ihn gerichtet? Zeiten auf fremdem Gebiet, Zeiten in Ägypten prägen einen bewusst oder unbewusst. Ich habe letztens den Spruch gelesen, je mehr Jesus in mir, desto weniger Welt kann in mir sein. Das gilt auch andersherum. Je mehr ich anderen Dingen Raum in meinem Leben gehe und je länger ich mich in Ägypten aufhalte, desto mehr zieht es meine Seele weg und bindet mich auch dort. Und machen wir uns nichts vor, das ist nicht ohne. Vielleicht kennt ihr solche Momente in eurem Leben, wo Gott euch aus einer Sucht, aus einer Bindung, aus einer toxischen Freundschaft oder aus belasteten Umständen, die sich bewusst oder unbewusst wie Sklaverei, wie Gefangenschaft angefühlt haben, herausführen mag. Und dann will es dir aber nicht so recht gelingen, draußen zu bleiben, davon loszukommen. Und obwohl man gelitten hat, zieht es einen wieder zurück. Ein Teil von unserer Seele, ein Teil von deiner Seele, weiß vielleicht gar nicht mehr, wie es sich ohne Ketten anfühlt, wie frei und glücklich man in dem neuen Land sein kann, in das vor einem liegt. Und diese Bindung an das Alte führt dann dazu, dass man zwar äußerlich befreit ist, aber innerlich noch ein Stück weit gebunden ist, was sich immer noch wie Gefangenschaft anfühlt. Nächste Folie. Wo stehen wir also? Aus dem Alten raus, auf dem Weg ins Neue, aber noch nicht angekommen, sich auf dem Weg befinden. Man könnte es auch als Zwischenzeit bezeichnen. Und warum kann solch eine Zwischenzeit, wo man sich noch auf dem Weg befindet und man noch nicht die Sicherheit des neuen Landes spürt, sogar hilfreich sein? Und welche Antworten hat Gott für uns in dieser Zeit. Gerade wenn noch Bindungen zu den alten Lebensumständen bestehen, die wir gerade verlassen haben, oder wenn unser Kopf und unser Herz noch nicht frei sind, sich auf das Neue einzulassen, tut die Wüste gut. Wüste ist ein karger Ort, wo es keine großen Ablenkungen gibt, an die sich unsere Sinne heften können. Konzentration auf das Wesentliche ist angesagt. Doch Gott ist bei uns. So wie der Geist Gottes das Volk Israel durch die Wüste führte, so führt er auch uns, nachdem wir eine Änderung in unserem Leben gemacht haben, wenn wir es zulassen und auf Gott vertrauen. Und es ist nicht einfach nur ein Weg durch die Wüste voller Entbehrung, voller Trockenheit, ohne rechtes Wasser. Nein, der Heilige Geist führte die Israeliten und führt auch uns zu einem ganz besonderen Ort in der Wüste, zum Berg Sinai. Und was Gott dort mit ihnen vorhatte und auch mit uns, ist wirklich der beste Rat, den wir befolgen können, wenn wir aus alten Mustern raus wollen und wirklich mit den alten Lebensumständen abschließen wollen. Denn nun kommt Bewegung. Denn nun bekommt die Bewegung mit Gott eine neue Dimension. Ging es vorher um eine direkte, um eine gerade Bewegung aus den alten Umständen raus, kommt nun die Bewegung nach oben, hin zu Gott hinzu. Erst in dieser Gemeinschaft mit ihm, erst wenn wir diese Einladung annehmen, kann er unsere Bedürfnisse stillen und das Loch füllen, das seit dem Auszug aus Ägypten in unserem Herzen ist. Die beste Versorgung halten wir in seiner Gemeinschaft, in seiner Gegenwart. Wie wichtig diese Zeit mit Gott ist, erfahren wir in der Bibel. Es ist für die Israeliten und auch für uns ein Ort, eine Zeit, wo wir Weisung erhalten. Gott schenkt ihnen dort am Berg Sinai die 10 Gebote. Es ist eine Zeit, ein Ort der Nähe und Intimität. Gott offenbart Mose, dass er mitten unter ihnen wohnen mag und gibt ihm die genauen Pläne für die Stiftshütte, seine Gottes eigene Wohnung bei seinem Volk. Er war bereit, wie ein Nomade mit ihnen durch die Wüste zu ziehen. Und macht euch das mal bewusst. Was sagt das über das Herz Gottes aus? Hey, so schön, dass ihr da seid. Endlich raus aus Ägypten. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als bei euch zu sein. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich, der Schöpfer des Himmels und der Erde, bei euch wohnen kann. Schlagworte, die mir dazu einfallen, sind Vorfreude, Herzensanliegen, Erfüllung, endlich. Und drittens ist es eine Zeit der Wiederherstellung, eine Quellzeit. Die nächste Folie. Nicht nur für Mose war es wichtig, Gottes Ruf zu folgen, auf den Berg zu steigen, Gottes Angesicht zu suchen und Zeit mit dem Allerhöchsten zu verbringen. Auch in unserem Leben kann nichts diese besonderen Zeiten ersetzen. Nichts ist so erfüllend und nichts kommt dem gleich, wenn wir Gottes Nähe erfahren, in Gottes Gegenwart treten und wenn wir unser Herz für ihn öffnen und ganz praktisch seine Nähe suchen. Das ist der Ort, wo unsere Seele heil wird, ein Ort, wo tiefster Friede herrscht und ein Ort, wo wir wahres Zuhause finden. Mit irgendetwas müssen wir diese Teile in uns füllen, müssen sie gefüllt werden, das, was ich in Ägypten zurückgelassen habe. Und Jesus beschreibt in Matthäus 12 eine Situation, wo ein Mensch von einem bösen Geist befreit wird und nach einer Zeit dieser Geist zurückkommt und den Menschen immer noch leer und seine Wohnung, wo er früher mal gelebt hat, aufgeräumt vorfindet. Und was macht er? Er beschließt, wiederzukehren. Und er bringt noch 7 Kumpane mit und es wird schlimmer, als es vorher war. Eine Leere in uns, wo wir uns vielleicht sogar zurückziehen und die wir eben nicht mit Gottes Gegenwart füllen, lässt uns meistens dahin zurückfallen, von dem wir uns trennen wollten und vor dem wir geflohen sind. Und dann wird es dort auch noch übler, wenn das wiederkehrt. Und so ging es auch dem Volk Israel am Berg Sinai. Mehrfach besteigt Mose den Berg und redet mit Gott. Und Gott ruft auch die 70 Ältesten aus dem Volk zu sich. Und jedes Mal, wenn Mose dem Volk Gottes Worte überbringt, antworten sie alle zusammen wie mit einer Stimme: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir auch tun. aber sie bekennen eben nur mit den Lippen und ihr Herz war nicht dabei. Gottes Ringen um ihre Herzen drückt er auch in den 10 Geboten aus, die er selbst auf Steintafeln schreibt und Mose übergibt. Sie sollten ihnen eigentlich Orientierung bieten und Leitung geben, zu erkennen, was gut, was falsch ist und sie vor weiterem Unheil bewahren. 2 Folien weiter. Gott beginnt darin, so zu ihnen zu reden. In 2. Mose 20 steht es: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei, aus dem Sklavenhaus in Ägypten befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir keine Götterbilder anfertigen, indem du etwas nachbildest, das sich am Himmel, auf der Erde oder im Meer befindet. Wirf dich nicht vor ihnen nieder und verehre sie nicht. Wenn du diese Worte einem guten Freund sagen würdest, dann würdest du ihn zur Seite nehmen und ihm sagen: Hey, komm, setz doch dein Vertrauen nicht auf so einen Scheiß. Du stupfst dir irgendetwas zusammen, hängst dein Herz daran und betest es auch noch an und verehrst es. Hast du sie nicht alle? Das ist doch alles tot. Da kann es gar nicht sein. Und es hat null Wert für dich, was du da tust. Da auf dem Berg, da ist der einzige Gott, der lebendig ist, der um dich ringt und der dich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Das ist real. Alles andere ist nur Trug und Lug. Und die Wahrheit stand den Israeliten buchstäblich vor den Augen. Diese riesige Feuersäule. Und die vor ihnen herzog und das Feuer Gottes, das den Berg bedeckte. Blitze, Donner, der Boden bebte und jeder hörte die Stimme Gottes, als er mit Mose sprach, damit sie Mose auch glaubten. Gott war sichtbar und erlebbar. Und wenn wir diese Einladung von ihm ablegen, dann ist das der Punkt, wo wir rückfällig werden können, wo es selbst für Gott schwierig wird, uns in das verheißene Land zu bringen, das Land, wo sprichwörtlich Milch und Honig fließen. Das klappt nur mit einem Herzen, das auf ihn vertraut und bereit ist, sich von ihm auch lieben zu lassen. Erst wenn wir uns lieben lassen, fangen wir an zu verstehen, dass wir keine Ersatzgötter neben ihm brauchen. Denn wir lassen uns von diesem Heil und von der Liebe Gottes erfüllen. Und Mose konnte aber gar nicht so schnell schauen, wie seine Volksleute anfingen, ihre Aufmerksamkeit von der Höhe von Gott, von seinem Angebot an Gemeinschaft und Nähe abwandten und nur ihren Gelüsten nachjagen wollten. Denn während Mose 40 Tage bei Gott auf dem Berg war, fingen sie in der Ebene an zu murren und sich von Gott abzuwenden. Eine tote Statue, ein goldenes Kalb war der Ersatz, dem sie ihr Herz hingaben, das sie lieber verehren wollten als den lebendigen, einzigartigen Gott. Mit der Lippen hatten sie ihm Treue bekundet, aber ihr Herzen waren nicht dabei. Immer dann, wenn wir uns von Gott abwenden, schließen diese goldenen Kälber wie Pilze aus dem Boden, eins begehrlicher als das andere. Jeder von uns, jede Seele braucht Nahrung, gerade in der Wüste und gerade wenn man aus einer schweren Lage herauskommt. Sie hatten ihre Wahl getroffen. Wohin wendest du dich? Was wählst du in deiner ganz persönlichen Lebenslage? Die nächste Folie. Wir hatten letzte Woche schon dem Psalm 95, Vers 8 und 9 gehört, der sich auf die Situation in der Wüste bezieht. Dort heißt es: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht wie zu Meriba, wie am Tag von Massa in der Wüste, wo eure Väter mich auf die Probe stellten, mich prüfen wollten, obwohl sie mein Werk gesehen hatten. Eine eindringliche, liebevolle Mahnung, dass obwohl ihnen Gott so präsent vor Augen war, sie doch ihre Herzen von ihm abgewandt haben und sich ihre eigenen irdischen Götter und Götzen bauten. Da kann man selbst bei Gott, Gottes vollkommener Liebe heraushören, dass ihm das irgendwie zuwider war. Denn der nächste Vers lautet: 40 Jahre empfand ich Ekel vor dieser Generation und sprach: Ein Volk irrenden Herzens sind sie und sie haben meine Wege nicht erkannt. Als Konsequenz waren sie danach ganze 40 Jahre in der Wüste unterwegs, bevor sie das Land erreicht haben, das ihnen zugesagt war. Ein Weg, der wenige Wochen gebraucht hätte, wurde durch ihre verstockten, ihre verhärteten Herzen zu einem langen Marsch durch sehr trockenes Land. Doch Gott blieb an ihrer Seite, versorgte sie und war weiterhin ihr Navigationspilot. Unser Tun hat Konsequenzen. Anbieten kann uns Gott viel für unsere Herzenshaltung, sind aber dann letztendlich wir selbst verantwortlich, nicht er. Ohne dass wir unser Herz von diesen selbsternannten Götzen freimachen, wird es schwierig, dass Gott darin Platz nehmen kann und uns in unser gesegnetes Land hineinbringt. Götzen haben dort keinen Platz. Götzen sind Teil der Wüste. Erst als das Alte, was diesen Götzen nachgejagt hat und an diesen Götzen festgehalten hat, tot war, als diese Generation gestorben war, war der Übergang ins verheißene Land möglich. Der Ruf Gottes, unsere Herzen nicht verstocken zu lassen, geht gerade auch an uns, die wir schon einige Jahre mit Jesus unterwegs sind. Lasst uns nicht träge und nachlässig werden, sondern bewusst diese Zeiten mit Gott auf dem Berg suchen. Lasst uns freudig in das Feuer Gottes hineintreten und die Begegnung mit dem Allerhöchsten, mit unserem Gott genießen und sein Feuer in uns aufflammen lassen. Gerade wir, die wir um diese Schönheit der Gemeinschaft mit Gott wissen, sollten uns durch keine Umstände davon abhalten lassen, heilige Zeit, Zeit, wo wir nur sein Angesicht suchen, mit ihm verbringen zu wollen. Lasst uns nicht unsere Nähe, lasst uns nicht unsere Nase hochtragen und denken, wir haben genug geleistet. Leistung war und ist nie das, was Gott von uns wollte und was vor Gott zählt. Leistung ist nur ein weiterer Götze, wo ich mich und meine Taten in den Vordergrund stelle. Gemeinsam sind wir mit Gott aus Ägypten losgezogen, haben uns durchs Rote Meer in die Wüste zum Berg Sinai führen lassen und wo wir uns entscheiden mussten, ob wir den Weg auf den Berg Gottes machen und dem lebendigen Gott Angesicht in Angesicht begegnen wollten oder wir lieber in der Ebene bleiben wollten, um anderen toten Göttern nachzujagen. Wohin führt uns nun der Weg? Wo endet unsere Reise? Es gibt einen weiteren Berg, auf den wir unausweichlich zusteuern. Das ist der Berg Zion, das himmlische Jerusalem. Und an allen Ecken und Enden hört man es gerade. Wir sind kurz davor, dass Jesus wiederkehrt. Lasst uns jetzt schon aufmachen und uns dort positionieren. Wir alle, jeder Einzelne von uns ist berufen, dort auf diesem heiligen Berg, dort wo die Wohnstätte Gottes ist, einen Stand einzunehmen. Und aus Angesicht der Zeit lese ich euch jetzt Hebräer 12 nicht vor, aber dort findet ihr die Einladung Gottes an euch, aber auch verbunden mit einer Mahnung, diese Einladung ernst zu nehmen und sie nicht zu verpassen. Und so ist jeder für sich verantwortlich, sich auf diesen Weg zu machen, aber wir können es auch gemeinsam tun. Und das ist dieses große Geschenk, auch als Gemeinde zusammen unterwegs zu sein. Und so lass uns diesen Ruf, diese Liebeserklärung Gottes hören und dich mit aller Wucht treffen und alles, was nicht zu ihm gehört, losreißen und von seinem heiligen Liebesfeuer verzehren, das dort brennt, damit wir ein glühendes Herz bekommen, ein Herz, das bereit ist, auf diesem Werk, auf diesem Berg gemeinsam den einen anzubeten, der allein würdig ist, Jesus, Jeshua. Und gemeinsam auch ins Handeln kommen, aus Liebe für unseren Herrn, der uns errettet hat und aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat.